Mein Vater ist tot.
Also, tot hat er nicht ausgesehen.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Folge 7 hat er erreicht. Und die Folge trägt den Titel Leben und Tod des Jeremy Bentham. Im Original The Life and Death of Jeremy Bentham. Schnell die Fakten, die Folge ist erschienen am 25.02.2009, 46 Minuten ist sie lang, die Regie führte Jack Bender und das Drehbuch schrieben Carlton Cuse und Damon Lindelof. Also haben wir es offensichtlich mit einer wichtigen Folge zu tun. Ja, also diese und die letzte haben ja die beiden geschrieben, die auch die Showrunner sind. Das heißt eigentlich immer, dass hier recht wichtige Sachen passieren. Nun ja. Gehen wir mal in die Handlung. Wir beginnen mit einem Mann namens Caesar, den wir schon in der letzten Folge kurz gesehen haben. Er ist einer der Passagiere an Bord des Ajira-Flugs gewesen. Der durchsucht ein Büro, das verdächtig nach Bens Büro auf der Hydra-Station aussieht, also auf dieser Extra-Insel, Nebeninsel, findet dort unter anderem eine Waffe. Dann kommt besagte aus letzter Folge Ilana hinzu, die ja die ja, Agentin war, die Said unter ihren, irgendwie mit dabei hatte. Die zwei sind anscheinend mit dem Flugzeug auf diesem Teil der Insel oder auf dieser Nebeninsel abgestürzt. Er verschweigt ihr da übrigens das mit der Waffe, was ganz interessant ist. Sie sagt ihm, dass irgendwie ein neuer Passagier aufgetaucht wäre, der auf keiner Liste gestanden hätte. Und also, es sieht diesmal aus, als wäre der Absturz etwas glimpflicher ausgegangen als der letzte. Lapidus ist anscheinend doch ein recht fähiger Pilot. Und ja, es geht, wie gesagt, um einen Menschen, der hier neu aufgetaucht ist, der nicht auf der Passagierliste war. Und dieser Mann ist John Locke. Und dann sehen wir direkt den Vorspann. Danach sind wir am nächsten Morgen. Wir sehen, dass es zwei Boote am Strand gibt. Und zwar von dieser Art Langboot, die mit dem die Gruppe um Locke und Sawyer schon mal unterwegs war. Es waren wohl mal drei, weil eins hat der Pilot schon genommen und er wäre mit ein paar Frauen abgehauen. Lapidus, keine Ahnung, was er damit bezweckt hat. Hier werden echt teilweise ganz schön Lücken gelassen. Ich hoffe, dass das alles irgendwie noch geschlossen wird. Naja. Ilana spricht mit Locke, der erzählt sich an vieles, nicht an viel, irgendwie irgendwelche Erinnerungen zu haben, aber auch vieles nicht mehr zu wissen, aber erinnere sich an den Tod. Und dann gehen wir in eine lange, lange Rückblende. Wir sehen nämlich in dieser Folge, was Locke alles so getrieben hat, nachdem er das Rad da wieder in ja, Position gebracht hat. Denn genauso wie Ben wacht er mitten in Tunesien auf. Sein Bein ist immer noch kaputt, was natürlich ja, ungünstig ist. Allerdings ist der Ort diesmal mit Kameras umgeben oder mit einer Kamera umgeben. Und nachts wird John tatsächlich geholt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Bein gerichtet wird. Und wir sehen, dass dieser Typ, der ja offensichtlich für Charles Whitmore arbeitet, der Shirley schon als Oceanic-Mitarbeiter besucht hatte, den wir dann auch mit Naomi beim Zusammenstellen des Teams damals gesehen haben, der ist, und der auch, Pfleger für Locke war, auch das wissen wir ja noch, der ist hier auch wieder zu sehen und schaut, wie Locke behandelt wird. Und bei Nacht wird Locke auch von Charles Whitmore plötzlich besucht. Und der eröffnet ihm, dass er mal der Anführer der anderen war, der von Ben vertrieben wurde. Klärt Locke darüber auf, dass bereits 3 Jahre vergangen sind, seit die anderen zurückgekehrt sind, die Oceanic Six. Und er bietet Locke auch so ein bisschen seine Hilfe an beim Finden der Leute. Er hat irgendwie auch einen Spezialisten angefordert, der sich um Locks Bein kümmert, damit das wieder in Ordnung kommt. Ja, und er gibt Locke einerseits eine neue Identität, jener Jeremy Bentham. Er gibt ihm Informationen und auch Ressourcen, um die anderen zusammenzusammeln und wieder auf die Insel zurückzukehren. Zu den Ressourcen gehört auch jeder Abaddon, Matthew Abaddon, der ihn quasi überall hinbringen soll. Und das erste Ziel ist Santo Domingo, wo er Said besucht, der hier nicht mehr für Ben mordet, was er eine Zeit lang gemacht hat, sondern ja, irgendwie für irgendeine Hilfsorganisation Häuser baut. Er erfährt dadurch auch von Bens Manipulation, weiß damit auch, dass Ben hier unterwegs ist, und Said will aber nicht mit ihm auf die Insel gehen. Nächstes Ziel von Locke ist in New York, wo Walt aufgespürt wurde. Den sucht er auch auf und spricht auch mit ihm, aber entscheidet dann letztendlich, dass er ihn nicht mitnehmen will, weil der Junge schon genug durchgemacht hat. Und da sehen wir dann zum ersten Mal, dass Ben die ganze Nummer beobachtet. Als nächstes begibt sich Locke nach Santa Rosa, wo Hurley ja in der Nervenheilanstalt ist. Locke besucht ihn, Hurley hält ihn erst für eine Halluzination, das ist auch eigentlich ganz süß. Aber dann klärt sich auf, dass er keine Halluzination ist, denn er fragt eine der Pflegerinnen, rede ich hier gerade mit einem Mann im Rollstuhl? Und die sagt ja, und er sagt, oh. Aber als er dann Abaddon sieht, will Hurley nicht mehr reden und verschwindet recht panisch. Als nächstes besucht Locke Kate in Los Angeles, von der kriegt er ein klares Nein. Und sie sagt auch irgendwie, sie hat immer nicht verstanden, lange nicht verstanden, warum er unbedingt auf der Insel bleiben wollte, aber inzwischen weiß sie es, weil er nie jemanden hatte, den er wirklich geliebt hat. Und er sagt, nein, das stimmt nicht, er hat Helen wirklich geliebt, aber er hatte zu viel Wut in sich und deshalb hat es nicht funktioniert. Und ja, jetzt will er auch Helen sehen. Er hat vorher schon mal mit Abaddon über sie gesprochen und ihn gebeten, rauszufinden, wo sie ist. Der tut jetzt erstmal so, als wüsste er das nicht, aber Locke insistiert und ja, dann bekommt er auch zu erfahren, dass Helen gestorben ist an einem Gehirnaneurysma. Sie beide besuchen ihr Grab. Locke verabschiedet sich und als sie dann den Friedhof wieder verlassen wollen und Locke schon im Auto sitzt, wird Matthew Abaddon plötzlich erschossen. Locke springt in den Fahrersitz, flieht panisch, baut dabei einen Verkehrsunfall und ja, kommt im Krankenhaus wieder zu sich und ist in Jacks Krankenhaus eingeliefert worden, der ihn auch besucht. Es gibt mal wieder den klassischen Konflikt. Locke glaubt wieder, dass das alles kein Zufall war, dass ich hier in deinem Krankenhaus lande. Das musst du doch auch sehen. Und Jack, der wieder meint, na, nix ist hier, das ist einfach, du hast halt in West LA deinen Unfall gehabt und da wird man nun mal in mein Krankenhaus gebracht. Das ist kein Zufall, das ist Wahrscheinlichkeit. So sehr ich Jack verachte, da bin ich auf seiner Seite. Ja, Locke, als Jack dann gehen will, überbringt Locke noch die Grüße von Jacks Vater, was den natürlich auch nochmal aufwühlt. Und Jack, der ja schon, dem es hier schon nicht gut geht, wie man sieht, der ist in seiner Bartphase. Der will einfach in Ruhe gelassen werden und will auch, dass Locke die anderen alle in Ruhe lässt. Im Hotel derweil, dann, als Locke aus Krankenhaus wieder verlassen hat, schreibt er den Abschiedsbrief, den wir gesehen haben, der auch nochmal so ein Fuck you an Jack ist, will sich dann erhängen, denn er hat ja auch immer wieder dieses Ding im Hinterkopf, dass es irgendwie hieß, er muss sterben, um die Leute zurückzuholen, und das will er jetzt anscheinend durchziehen. Aber genau in dem Moment taucht Ben auf und hält ihn vom Selbstmord ab. Also John will gerade vom Tisch springen, hat schon die Schlaufe um den Hals und Ben unterbindet das und erzählt ihm, dass er Abaddon erschossen hat, weil John Whitmore auf keinen Fall trauen darf, und erzählt eine andere Geschichte als Whitmore so ein bisschen. Also er erzählt, dass die Fakten ein wenig anders wären, dass Ben alle Leute beschützen würde vor Whitmore und Whitmore auf keinen Fall auf die Insel zurück darf und so weiter und so fort. Und erzählt auch Ben von Jacks Flugeskapaden. Also er versucht Locke damit zu vermitteln, dass es vielleicht gar nicht so schwierig wird, Jack zu überzeugen, dass man das hinkriegen kann, weil Jack offensichtlich auch irgendwie auf die Insel zurück will. Zumindest mal tief drin. Und ja, damit gelingt es ihm dann auch, John wirklich vom Selbstmord abzuhalten. Locke erzählt Ben auch dann alles, was so sein Ding ist, und er sagt auch, dass er eine Frau namens Eloise Hawking dann suchen wird, wenn sie alle zusammen gesammelt sind, und da dreht Ben dann durch und erwürgt John einfach und lässt die ganze Nummer wie Suizid aussehen. Hui, so ist John also gestorben. Wir sind dann wieder auf der Nebeninsel nach dem Absturz. Locke trifft dem Büro auf besagten Caesar von Beginn. Dem ist aufgefallen, dass ein paar Leute, die im Flugzeug waren, einfach verschwunden sind. Also er saß wohl direkt neben Hurley, der nicht mehr da ist. Und es gibt auch noch andere Passagiere, die fehlen. Und zeigt Locke dann die Verletzten. Und unter den Verletzten ist anscheinend offensichtlich Ben. Und Locke sagt auch sowas wie, ja, das ist mein Mörder. Also er hat ja doch anscheinend einige Erinnerungen. Weil er erzählt auch in der Szene davor davon, dass er schon auf dieser Insel war und so weiter. Also offensichtlich hat er alle Erinnerungen, die John haben sollte. Naja, okay. Gut, dann brauche ich noch eine Wertung. Und heute kann ich leider nur eine 6 von 10 geben. Ich fand das hier ganz schön ziemlich enttäuschend. Scheiße war es nicht, deshalb gibt es ja auch eine 6, aber irgendwie hatte ich von der Locke-Geschichte mehr erwartet, als dass er zu allen Leuten geht und irgendwie, also wir erfahren eigentlich gar nichts Neues. Also wir sehen eigentlich nur, wie er zu allen Leuten geht und die nicht mitkommen wollen und dass Charles Whitmore und Ben Linus auf unterschiedlichen Seiten stehen und wir nicht hundertprozentig wissen, wem wir glauben können. Und das wussten wir alles vorher schon. Ich finde, diese Folge hat uns keinen einzigen Schritt weitergebracht. Null. Wirklich null. Klar ist das relativ heftig mit dem Mord. Das ist das eine, was hier so ein bisschen krass ist. Aber das ist, sorry, pure Effekthascherei. Also, nee, tut mir leid. Da haben sie sich ein wenig vertan mit der Folge, finde ich. Da war die davor, gefiel mir deutlich besser. Das war hier leider ein kleiner Fehlschlag. Nun ja, damit sind wir durch für heute. Ich sage noch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert ihn natürlich und bewertet ihn auch gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt. Oh.